Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Andächtige in Christus. Wir machen ja immer wieder mal die Erfahrung, dass erst ein sehr aufmerksames Lesen und Betrachten, speziell eines heiligen Textes und ganz speziell der heiligen Evangelien, den Menschen aufmerksam machen auf eine bestimmte Wahrheit, auf eine Thematik, auf einen konkreten Zusammenhang, was ihm bisher irgendwie verborgen geblieben ist. Und so kann sich dann auch eine ganze wunderbare geistige Welt öffnen. Und so kann man es auch machen und erfahren im Zusammenhang mit dem heutigen Evangelium vom 6. Sonntag nach Pfingsten. Da ist ja die Rede von der wunderbaren Brotvermehrung, der wunderbaren Speisung, in dem Fall beim Evangelisten Markus von 4000 Menschen. Ja, die Menschen haben Jesus getroffen und irgendwie hat er ihre Neugierde geweckt. Die einen haben vielleicht sofort gemerkt, da ist etwas Heiliges, etwas Göttliches im Spiel. Die anderen waren vielleicht nur in menschlicher Hinsicht neugierig. Das ist jetzt mal nicht entscheidend. Aber sie sind Jesus gefolgt, ausgerechnet in die Wüste. Es muss sie doch schon etwas bewogen haben, einen solchen doch schweren Schritt zu tun. Einen bedeutsamen Schritt. Das ist jetzt nicht Spaziergang in den Nachbarwald, wo man jederzeit zurückkehren kann. Und sicher hatten sie dann, viele haben ein bisschen Proviant mitgenommen, aber sie waren in der Wüste 3 Tage. Und dann ist ihnen das Essen ausgegangen. Und wir lesen im heutigen Evangelium, dass sie eben mit Jesus in der Wüste gegangen sind. Und dann hat Jesus gemerkt, dass sie ja eigentlich nichts mehr zu essen hatten. Und so hören wir diese emotionalen Worte Jesu. Mich erbarmt des Volkes, schon 3 Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Wenn ich sie jetzt hungrig nach Hause gehen lasse, so werden sie auf dem Weg erliegen. Denn manche von ihnen sind weit hergekommen. Wir sehen gleich, Jesus sind die Menschen nicht gleichgültig. Kein einziger Mensch ist Jesus gleichgültig. Und diese Grundhaltung, mich erbarmt des Volkes, können wir ausdehnen, sowohl im Hinblick auf die zeitlichen Nöte eines Menschen, die irdischen Bedürfnisse, sofern sie legitim sind und natürlich sind, als auch bezüglich der geistigen Not der Menschen. Und Jesus erbarmt sich unser. Aber woher soll man die Brote bekommen, sie zu sättigen, ist eine Konversation mit seinen Jüngern entstanden. Wie viel habt ihr hier? Und sie sagten 7. Da befahl Jesus dem Volk, er soll sich auf die Erde lagern. Dann nahm er die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern zum Austeilen. Und sie verteilten sie an das Volk. Auch hatten sie einige Fischlein. Er segnete sie gleichermaßen oder gleichfalls und ließ sie austeilen. Und Leute aßen und wurden satt. Aber worauf ich hier hinaus will, ist, dass das Wunder erst geschehen ist, als die Apostel mit dem Austeilen dieser 7 Brote begonnen hatten. Es ist ja bezeichnend, es wird nichts berichtet, dass aus diesen Broten plötzlich ein großer Haufen von Broten entstanden sei, sodass jeder der Aposteljünger hingegangen ist, von dem großen Haufen genommen hat und jedem ein Laib Brot in die Hand gedrückt hätte. Nein, die Aposteln haben die 7 Brote bekommen. Da hatte jemand vielleicht einen Korb, eine Tasche, Er teilt sie aus einem Bedürftigen, einem von diesen 4000, und er stellt fest, dass die Brote in seiner Tasche, in seinem Behälter, in seinem Korb nicht alle werden. Das heißt, das Wunder ist geschehen auf eine ziemlich unsichtbare Art und Weise. Jesus segnete das Brot, gab es den Aposteln, teilt's aus. Sie nahmen diese Brote, geben jedem einen Laib oder ein Brötchen, wie man es heute sagen würde, und siehe da, der Behälter wird nicht leer. Auf diese relativ unsichtbare Art und Weise ist dieses Wunder geschehen. Man sieht hier die Zusammenwirkung zwischen Christus als dem, der das Wunder bewirkt, aber er hat die Praktizierung des Wunders den Aposteln, seinen Jüngern überlassen. Zunächst mal sehen wir klar, dass diese Speisung eigentlich nur eine Art Vorspiel bei Jesus sein sollte. Jesus erbarmt sich des leiblichen Hungers des Menschen und ihm sind sie nicht egal. Er kümmert sich auch um die Speisung der Hungrigen mit täglich Brot, mit dem Brot für den Leib, mit der Speise und mit Trank für den Leib. Aber wir wissen ja, das ist das Grundverständnis und die Grunddeutung in der Kirche, dass Jesus eigentlich dadurch auf den geistigen Hunger der Menschheit Hinweis geben wollte. Er wollte sagen, wie ich mich hier um euren leiblichen Hunger kümmere und euch nicht zugrunde gehen lasse, umso mehr möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass ihr euren geistigen Hunger stillt und ich gebe euch die Speise dazu. Das ist natürlich die Wahrheit Christi und sein Wort, aber hier ist klar der Hinweis gegeben auf das göttliche Geheimnis des allerheiligsten Altarsakramentes. Und auch dort wird nach demselben Prinzip gehandelt. Christus wirkt irgendwie unsichtbar, ohne großes Aufsehen. Er beauftragte die Apostel im Abendmahlsaal bei der Feier der ersten heiligen Messe am Gründonnerstagabend. Er nahm Brot, brach es, segnete es, gab es den Aposteln und sagte, das ist mein Leib. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahle, segnete ihn und sprach, das ist der Kelch meines Blutes, des neuen und ewigen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Und wiederum sehen wir hier, erst indem sozusagen die Aposteln als Verwalter des Sakramentes sozusagen durch ihre aktive Tätigkeit geschieht erst das Wunder. Grundgelegt worden ist es durch Christus. Er ist die Ursache und die einzige Quelle des Heils. Aber Jesus hat es so gerichtet, dass er sich gewissermaßen an die Mitwirkung seiner Jünger, der katholischen Priester und Bischöfe, gebunden hat und sich von ihnen hat abhängig machen lassen. Aber wir sehen auch, indem die Aposteln bei der Speisung für den Leib damals dem Auftrag Christi treu waren und es so gemacht hatten, wie Jesus es ihnen aufgetragen hat. Und dann geschah dieses große Wunder der leiblichen Speisung, der Vermehrung der Brote, so eben auch in der heiligen Messe. Wenn der Priester in Treue steht zum Auftrag Christi, bezüglich der Lehre, der Liturgie und so weiter, des ganzen Glaubens, dann geschieht auch da ein Wunder, scheinbar unsichtbar. Man sieht nicht, wie aus Weizen bestehenden Hostie plötzlich der Leib Christi wird. Und man sieht nicht, dass plötzlich, sagen wir mal, der weiße Messwein sich irgendwie in Rot verfärbt. Es bleibt so gesehen für die Sinne unsichtbar. Aber es geschieht ein Wunder. Es geschieht die Wesensverwandlung von Brot in den heiligsten Leib Christi und von Wein in das kostbarste Blut unseres göttlichen Erlösers, Jesus Christus. Aber sehen wir, das ist eben, worauf ich hinaus will in der jetzigen Predigt, darauf hinweisen, dass es irgendwie unsichtbar geschieht, aber erst durch die Mitwirkung der Kirche geschieht ein Wunder für die Menschen und die Menschheit. Aber die Ursache ist und bleibt Christus allein. Aber dieses Unsichtbare des Handelns Christi kommt hier irgendwie deutlich zum Vorschein. Wie gesagt, er hat ja die Brote nicht in einen großen Haufen von Broten vermehren lassen, sondern erst bei der Austeilung, erst beim Befolgen des Wortes Christi. Und so ist es eben auch in der Kirche eine klare Wahrheit und klare Erkenntnis. Das Wunder der Wesensverwandlung kann nur geschehen, wenn die Kirche und ihre geweihten Diener in Treue zum ursprünglichen Auftrag Jesu Christi stehen. Die Apostel mussten sich dessen bewusst werden. Wie? Jesus hat Wunder gewirkt. Wir haben manches gesehen, wie Blinde das Augenlicht bekommen, wie Taube hören können plötzlich, wie Lahme gehen können. Wir haben mitbekommen dann später, wie Lazarus von den Toten auferweckt worden ist. Aber da hat Jesus direkt am sozusagen Patienten gearbeitet. Hier aber sind sie eingebunden worden. Und für sie muss es eine Art auch Schock, eine Überraschung gewesen sein. Wie? Jesus vertraut mir, dass durch mein Tun den Menschen etwas geschieht, und zwar von Jesus, nicht von mir. Ich bin nur der Vermittler, aber Jesus hat sich gebunden, gewissermaßen an mein Handeln, welches ich in Treue zum Auftrag Christi erfülle. Und da kam natürlich für sie auch das Bewusstsein der eigenen Unwürdigkeit. Wie? Ich doch nicht. Aber das ist eben auch das große Geheimnis der Berufung Jesu Christi, in die ganz spezielle Nachfolge, jetzt speziell im Priesterstand des neuen und ewigen Bundes. Aber das richtet sich natürlich nicht nur an den katholischen Klerus. Dieser Auftrag, Christus zu helfen, das Heil zu wirken, auf die beschriebene Art und Weise, das betrifft eigentlich jeden getauften katholischen Christen. Ob Mann oder Frau, ob alt oder jung, egal welche Hautfarbe und so weiter. Das bedeutet mit anderen Worten, man könnte es vielleicht so beschreiben, dass wir ja die menschliche Tendenz haben, wenn wir ein Wort gesagt haben, wenn wir auf die Wahrheit hingewiesen haben, wenn wir jemanden gemahnt hatten oder gewarnt hatten vor einem Fehler, wenn wir jemandem Glauben erklärt haben oder gepredigt haben sollten, wenn wir jemandem ein freundliches Wort gesagt haben sollten, dann erwarten wir irgendwie, dass wir möglichst bald die Wirkung unseres Handelns merken, dass die Menschen dann sozusagen drauf anspringen, sich das alles zu Herzen gehen lassen und sozusagen wir auch den sichtbaren Erfolg wahrnehmen unseres gut gemeinten Handelns im Auftrag Christi. Aber wir müssen vielleicht uns auch vor Augen führen, die Frage des Erfolges ist nicht eben in erster Linie die Frage der Sichtbarkeit der Wirkung dessen, was wir tun. Wir müssten vertrauen, dass Christus auch durch uns sozusagen unsichtbar handeln kann. Das heißt, wenn ich das Gute, das Richtige, das Wahre, das Helle repräsentiere und versuche zu vertreten anderen gegenüber, dann darf oder sollte ich nicht erwarten, ich müsste unbedingt auch die Früchte einbringen dieses Handelns. Das heißt, man muss vertrauen, dass es vielleicht auch Zeit braucht, dass ein Mensch vielleicht erst nach einem Jahr oder nach 5 Jahren vielleicht in eine Situation kommt, wo er plötzlich sich erinnert, damals hat mir ein guter Katholik einen sehr hilfreichen Hinweis gegeben. Damals habe ich es nicht verstanden. Jetzt ist die Zeit gekommen, sie ist gewissermaßen reif, wo ich es begreife. Und sehen wir, hätten wir es früher ursprünglich nicht angebracht, den guten Hinweis, dann hätte sich der betreffende Mensch oder würde sich an nichts erinnern können. Deswegen seien wir nicht zu knapp mit dem Guten wirken. Vertreten wir das Gute, strahlen wir es aus, auch in der heutigen Zeit, in der jetzigen Welt, die uns nicht viel Anlass gibt zur Hoffnung. Die Zahl der Frommen nimmt doch so gesehen mindestens in Europa, in Westeuropa ab. Und wir sind alle ein bisschen geneigt, niedergeschlagen zu werden. Aber geben wir nicht auf, das Rechte zu wirken, das Wahre zu vertreten und den Menschen die Güte Gottes zu vermitteln durch unser Reden, durch unser Handeln, durch unser Benehmen, durch unsere grundsätzliche Freundlichkeit, dadurch, dass wir die Basisregeln des gesunden Umgangs miteinander einhalten, und dann können wir etwas ausstrahlen. Und dann vielleicht erst später kommt beim Menschen etwas, kommt ihm in Erinnerung und es wird ihm dann auch tatsächlich geholfen. Von daher tun wir das, was für uns als Pflicht ist. Jeder in seiner Situation hat bestimmte Aufgaben, gewisse Verpflichtungen. Und vor allem eben ist es auch wichtig, dass wir nicht durch die traurigen, negativen Nachrichten um uns herum uns irgendwie vom wahren Tun, vom guten Tun ablenken und abbringen lassen. Ja, manchmal hört man, morgen gibt's einen Atomkrieg, könnte es geben. Morgen ist das Ende der Welt. Aber vielleicht wird es auch morgen geschehen. Aber ich bin primär für das Heute zuständig. Und das würde niemandem das Recht geben, seinen guten Pflichten nachzugehen und das Gute zu wirken. Das Heilige zu wirken, jeder an seiner Stelle. Ein Priester darf nicht die Fehlentscheidung treffen, ja, morgen ist das Ende der Welt, also was nützt es, da zelebriere ich heute nicht mehr die Heilige Messe. Jemand, der Kinder hat, soll sich eben konzentrieren auf die gesunde, gute Kindererziehung, anderen Beispiel geben durch getreue Erfüllung seiner Pflichten, durch Praxis von Gebet und Gotteshingabe. Und dann eben können wir und werden wir sicher auf die eine oder andere Weise sozusagen unsichtbar wirken können. Da wird Jesus durch unser Wort, durch unseren freundlichen Blick, das allein kann schon für manch einen reichen, dass er einen positiven Impuls erfährt in seinem Leben. Und von daher eben, wie Jesus unsichtbar die 4000 Menschen in der Wüste gesättigt hat und ein Wunder hat geschehen lassen, so wird er auch durch unser Tun, unsere Treue zum Auftrag Christi, ohne welche wir einhalten, unabhängig von dem, was um uns herum passiert, werden auch wir Gutes tun können und den Segen Gottes verbreiten können. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.